ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Deutschland wächst die Sorge vor einer Zuspitzung der Corona-Lage. Angesichts steigender Infektionszahlen könnten die Krankenhäuser bereits im April an ihre Belastungsgrenze stoßen, warnt die Bundesregierung. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts Wieler befürchtet schwerwiegende Auswirkungen der britischen Virusmutation auf das Infektionsgeschehen in der laufenden dritten Welle. Er rief die Menschen eindringlich dazu auf, Kontakte zu reduzieren. Das RKI meldete heute 21.573 Neuinfektionen. Das sind rund 4.100 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 119.
Treffen, wenn überhaupt, am besten draußen und mit Abstand. So die Empfehlung auch heute. Entspannte Feiertage mit der ganzen Familie, auch in diesem Jahr Fehlanzeige. Ostern im Zeichen von Corona. Aber mit kleinen Lichtblicken. Ausbrüche in Pflegeheimen werden dank Impfung deutlich weniger. Hochbetagte infizieren sich derzeit seltener. Trotzdem warnt das Robert-Koch-Institut vor der dritten Welle.
Es gibt sehr deutliche Signale, dass diese Welle noch schlimmer werden kann als die ersten beiden Wellen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Fallzahlen stark steigen, dass wieder mehr Menschen schwer erkranken, dass Kliniken überlastet werden und dass viele Menschen auch sterben werden. Wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklung.
Kontakte reduzieren sei das Gebot der Stunde und Reisen solle man besser ganz lassen. Denn auch in den Nachbarländern sieht es derzeit nicht gut aus. Frankreich wurde heute zum Hochinzidenzgebiet erklärt. Heißt Einreise nach Deutschland nur mit negativem Corona-Test. Von Dienstag an gilt das auch für alle Flugreisen. Ohne Test kein Flug nach Deutschland.
Diese Einreiseverordnung allein ist jetzt nicht der Gamechanger für die Osterzeit. Dafür ist die Lage zu ernst und das Infektionsgeschehen, die Dynamik in Deutschland, im Land auch zu stark. Momentan steigen die Zahlen zu schnell und die Virusvarianten machen die Lage besonders gefährlich.
Immerhin geht es beim Impfen voran, wenn auch langsam. Etwas mehr als 10% der Deutschen haben zumindest eine erste Corona-Impfung erhalten. Im April werden 15 Millionen Impfdosen erwartet. Mehr als im gesamten ersten Quartal verimpft wurden. Eine gute Osternachricht.
Kinder und Jugendliche spielen offenbar bei der Ausbreitung der neuen Coronavirus-Variante eine stärkere Rolle als bisher. So verzeichnet das Robert-Koch-Institut in dieser Altersgruppe einen starken Anstieg an Infektionen. Ein Grund sei die ansteckendere Virusmutation. Kinderärzte vermuten auch einen Zusammenhang mit der Öffnung von Kitas und Schulen sowie den vermehrten Tests.
Heute Morgen an einer Hamburger Stadtteilschule testen, bevor hier die Notbetreuung beginnt. Immer die Hoffnung, dass alle negativ sind. Von 80.000 offiziellen Tests der Hamburger Schulen waren bisher 111 positiv. Tests für Lehrer gab es schnell, für Schüler hat man hier erstmal selbst welche besorgt.
Von daher passt es ins Bild, dass wir dann auch eigene Tests bestellen, damit wir das noch aufwerten können, die Teststrategie, die so oder so stattfindet.
Aktuelle Zahlen für Hamburg belegen, wie sehr die Infektionen gerade ansteigen. Anfang Januar lag die Inzidenz in der Altersgruppe bis 9 Jahre noch bei 52, jetzt liegt sie bei über 100. Bei den 10- bis 14-Jährigen sogar bei 134. Damit steigen die Zahlen bei Kindern und Jugendlichen auf ähnliche Werte wie bei der Hamburger Gesamtbevölkerung. Auch in Stuttgart steigen die Infektionszahlen bei Kindern deutlich an. Vor allem unter den 6- bis 9-Jährigen verbreitet sich das Virus rasant. In der vergangenen Woche lag die 7-Tage-Inzidenz bei über 130. Der Bundesgesundheitsminister hält es deshalb für wichtig, dass Hersteller wie BioNTech/Pfizer jetzt auch Studien für ihre Impfstoffe bei Kindern durchführen. Die bekannten Impfstoffe lassen sich nicht einfach so bei Kindern einsetzen.
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, das heißt also der Körper reagiert möglicherweise anders auf Dosis oder auch Wirkstoff. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass es eben gesonderte Studien gibt.
Bis zu einer Impfung sollen Tests helfen, auch wenn diese vielerorts noch nicht ausreichend in den Schulen ankommen.
Der Milliardenfonds, mit dem die EU die Folgen der Corona-Pandemie abmildern will, kann von Deutschland vorerst nicht ratifiziert werden. Bundestag und Bundesrat haben zwar zugestimmt, aber das Bundesverfassungsgericht beschloss, dass Bundespräsident Steinmeier das Gesetz noch nicht unterzeichnen darf. Erst muss Karlsruhe über einen Eilantrag des früheren AfD-Chefs Lucke entscheiden. Er hält eine gemeinsame Verschuldung der EU-Staaten für verfassungswidrig.
Schon die abschließende Lesung im Bundestag war gestern hitzig. Die EU soll erstmals über schuldenfinanzierte Eigenmittel verfügen, nur zur Überwindung der Corona-Krise, betont die Regierung. Einen ersten Schritt zu gemeinsamen europäischen Schulden befürchten Kritiker wie der Euroskeptiker Bernd Lucke.
Wir fürchten eine Schuldenvergemeinschaftung, die dazu führt, dass Deutschland die Haftung für die gesamte EU-Schuld plus Zinsen übernehmen würde.
Solche Zweifel an der Neuerung, die die Kanzlerin mit Frankreich auf den Weg brachte, gibt es auch in ihrer eigenen Partei, trotzdem betonte Gelassenheit.
Dass wir uns innerhalb der bestehenden EU-Verträge bewegen, dass das keine Schuldenunion bedeutet, sondern aufgrund der Pandemiesituation in Europa eine einmalige, temporäre Ausnahme ist.
Das höchste deutsche Gericht will genau das prüfen, vorerst keine Unterschrift durch den Bundespräsidenten.
Ein rechtlicher Knackpunkt ist, dass die EU bei diesem Projekt erstmals selbst Schulden aufnimmt. Und es ist umstritten, ob die EU-Verträge ihr das erlauben oder nicht. Inhaltlich hat sich das Gericht zu dieser und anderen sehr grundlegenden Fragen heute aber noch nicht geäußert. Es ist jetzt eine Art vorläufiger Stopp, um den Fall prüfen zu können.
Die Opposition hofft auf ein deutliches Bekenntnis zu Europa.
Es wäre wirklich falsch, jetzt den Krisenfonds damit zu bewerten, ob wir irgendwann eines Tages eine gemeinsame europäische Fiskalpolitik machen. Manche möchten es gerne vermengen, aber es sind wirklich zwei Paar Schuhe.
Der ungewöhnliche Fall, dass Karlsruhe den Bundespräsidenten ausbremst, könnte zwei Gründe haben. Zum einen schafft der Eigenmittelbeschluss direkt international Fakten. Aber auch bundespolitisch sind die Auswirkungen durchaus umstritten und weitreichend.
Die Aufteilung der Corona-Impfstofflieferungen in der EU bleibt im Wesentlichen unverändert. Die Staats- und Regierungschefs beschlossen gestern Abend bei ihrem Videogipfel, dass weiterhin nach der Bevölkerungsgröße zugeteilt wird. Österreich, das weniger bestellt hatte, als ihm nach dieser Regelung zustand, konnte sich nicht mit Nachforderungen durchsetzen. Thema waren auch Impfstoffexporte nach Großbritannien und in die USA. Deren Präsident Biden war am Ende des Gipfels zugeschaltet.
Zum ersten Mal seit 12 Jahren besucht ein amerikanischer Präsident die EU-Staats- und Regierungschefs, wenn auch nur virtuell. Biden warb, so heißt es, um mehr Zusammenarbeit in Sachen Umwelt und Handel, aber auch bei der Bewältigung der Corona-Krise. Bei aller Zufriedenheit über Bidens Geste, es gibt auch Verdruss, dass er nämlich bei Impfstoffen handle wie sein Vorgänger America First. Die EU dagegen exportiere in die ganze Welt.
Anders als die Vereinigten Staaten von Amerika, anders als Großbritannien. Und insofern sind wir auf der einen Seite daran orientiert und ausgerichtet, dass wir wirklich die globalen Lieferketten achten und den Protektionismus bekämpfen wollen, aber auf der anderen Seite natürlich auch unsere eigene Bevölkerung versorgen wollen.
21 Millionen Impfdosen wurden bislang nach Großbritannien geliefert, informierte Kommissionspräsidentin von der Leyen, aus EU-Produktionsstätten. Andersherum kam so gut wie nichts. Jetzt soll geprüft werden, ob in einzelnen Fällen Ausfuhren verboten werden. Und es gab auch Selbstkritik. Wir müssen unsere Antworten auf die Krise drastisch vereinfachen. Wir sind zu langsam, wir sind zu kompliziert und wir sind eingezwängt in unserer eigenen Bürokratie. Die Kritik an der schleppenden EU-Impfkampagne ist also angekommen. Zur Realität gehört aber auch, der britische Impferfolg stammt zu einem großen Teil aus den Produktionsanlagen der EU. Das will Brüssel nicht mehr hinnehmen. Einen echten Exportstopp aber will man auch nicht, denn der würde letztlich allen schaden.
Union und SPD im Bundestag haben sich auf strengere Transparenzregeln für Abgeordnete geeinigt. Danach sollen die Schwellenwerte für eine Offenlegung deutlich gesenkt werden. Bei Nebeneinnahmen auf 3.000 Euro im Jahr statt bisher 10.000 und bei Beteiligungen an Firmen auf 5% statt bisher 25. Außerdem sollen Abgeordnete keine Geldspenden mehr annehmen dürfen, nur die Parteien.
Er ist wohl einer der Gründe für die Einigung, der ehemalige Thüringer CDU-Abgeordnete Hauptmann. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft. Heute trat er aus der Partei aus. Damit sich Fälle wie Hauptmann nicht wiederholen, sollen künftig strengere Regeln für Abgeordnete gelten.
Jetzt haben halt die besonderen Fälle, die in der Union aufgetreten sind, von horrenden Nebenverdiensten bis hin zu Korruption dazu geführt, dass sie wahrscheinlich in der CDU die Einsicht gehabt haben, jetzt muss was passieren.
Union und SPD wollen unter anderem eine Euro- und Centgenaue Anzeigepflicht für Einkünfte aus Nebentätigkeiten ab 3.000 Euro jährlich. Auch Aktienoptionen sollen angegeben und bezahlte Lobbytätigkeiten von Abgeordneten verboten werden.
Wir wollen diese Transparenz, dass klar und deutlich wird, wer immer auch was neben dem Mandat hinzuverdient, muss darüber Rechenschaft ablegen, vor dem Bundestag und vor der Öffentlichkeit. Durch diese Transparenz stellen wir Vertrauen wieder her.
Union und SPD wollen in der kommenden Sitzungswoche ihren Gesetzentwurf einbringen. Die Linke hat weiter Zweifel.
Ich glaube erst daran, wenn hier etwas schwarz auf weiß vorliegt.
Grundsätzlich findet die Opposition die Vorschläge der Koalition richtig. Unzufrieden ist sie aber mit dem Vorgehen von Union und SPD. Man habe die Opposition ausgeschlossen, Gesprächsangebote nicht beantwortet und Vorschläge aus dem Parlament blockiert. Dadurch dauere alles viel zu lange.
Die Landwirtschaftsministerinnen und Minister von Bund und Ländern haben sich geeinigt, wie die EU-Agrarreform in Deutschland umgesetzt wird. Es gibt neue Kriterien, nach denen die jährlich 6 Milliarden Euro Subventionen den Landwirten zugeteilt werden. So sollen künftig 25% der Direktzahlungen an die Einhaltung sogenannter Öko-Regelungen geknüpft werden. Zum Beispiel mehr nicht produktive Flächen, also Brachen, Blühflächen auf Ackerland sowie vielfältige Kulturen im Ackerbau. Das Containerschiff Ever Given blockiert weiterhin den Suezkanal. Es steckt seit Dienstag im Sand fest. Industrie und Handel in Europa warnen vor den Folgen unterbrochener Lieferketten. Der Suezkanal in Ägypten verbindet das Rote Meer mit dem Mittelmeer. Er verkürzt so den Seeweg zwischen Fernost und Europa um gut 6.000 Kilometer. Etwa 50 Schiffe passieren ihn pro Tag. Viele davon sind Tanker. Der Suezkanal ist unter anderem wichtig für den weltweiten Ölhandel.
Das mehrstöckige Haus im Vordergrund wirkt winzig vor dem riesigen Containerschiff, das eins der größten der Welt ist. 220.000 Tonnen, die zwischen den Ufern eingeklemmt sind. Nördlich und südlich des Suezkanals stauen sich inzwischen mehr als 200 Schiffe. Darauf sind Waren aus Fernost, die in Europa dringend gebraucht werden.
Die größten Auswirkungen liegen darin, dass Teile und einzelne Komponenten für die elektronische Industrie, für den Maschinenbau und auch für die chemische Industrie nicht rechtzeitig ankommen.
Ein Bergungsschiff versucht inzwischen Sand unter der Ever Given wegzusaugen, damit das Containerschiff sich freischwimmen kann. Ob das funktionieren wird, ist unklar. Wenn nicht, dann müssen möglicherweise Container abgeladen werden. Doch der Eigner der Ever Given ist optimistisch, dass das Schiff bald frei ist. Viele Experten rechnen aber mit Wochen. Es gibt eine alternative Route zum Suezkanal, doch die ist lang und teuer, denn sie führt über Südafrika nach Europa. Das ist ein Umweg von Tausenden von Kilometern. Das kostet Kraftstoff und Zeit. Auch wenn die Ever Given bald freikommt, dürfte es noch eine Weile dauern, bis die Lieferketten wieder reibungslos funktionieren.
Beim Zusammenstoß von zwei Zügen sind im Süden von Ägypten mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 160 wurden verletzt. Nach amtlichen Angaben hatte ein Zug auf der Strecke von Luxor nach Alexandria gestoppt, nachdem die Notbremse gezogen wurde. Ein zweiter Zug sei dann aufgefahren. In Ägypten gab es in den vergangenen Jahren immer wieder schwere Zugunglücke.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 27. März.
Feuchtkalte Meeresluft beschert uns morgen typisches Aprilwetter. Ab Sonntag wird es bei steigendem Luftdruck aber wieder freundlicher. Heute Nacht gibt es zunächst nur in Küstennähe einzelne Schauer, aber von Westen zieht neuer Regen heran, der im Bergland teilweise in Schnee übergeht. Morgen im Osten anfangs Regen, sonst immer wieder Regen, Schneeregen oder Graupelschauer und einzelne Gewitter. Zwischendurch auch mal Sonnenschein, dazu windig mit starken bis stürmischen Böen. Gegen Abend wird es von Westen wieder freundlicher. Im Osten heute Nacht knapp unter 10, im westlichen Bergland um 0 Grad. Dort morgen bis 4, im Osten und Süden teilweise noch über 10 Grad. Am Sonntag im Norden noch Regen und windig, an der Nordsee mitunter stürmisch, weiter Richtung Süden zunehmend sonnig. Bis Dienstag setzt sich die Sonne dann verbreitet durch und es wird deutlich wärmer.
Um 21.45 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Düstere Prognosen, warum viele Kommunen trotzdem keine Corona-Notbremse ziehen wollen und kein Segen für die Liebe, Widerstand gegen Vatikanpapier zu homosexuellen Partnerschaften. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.